Hallo auch von meiner Seite.
Schön, dass ich jetzt hier vorne stehen darf und mal wieder predigen darf. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid, das euch anzuhören. Heute geht's um ein schwieriges Thema, aber gleichzeitig auch ein wunderschönes Thema. Es geht um Eifersucht und was das auch mit dem Anfangsvideo von gerade eben zu tun hat, das werden wir dann im Laufe der Predigt rausfinden. Zum Einstieg würde ich einfach gern beten und dann starten wir rein. Herr, ich danke dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dass wir Gemeinschaft hier haben dürfen unter uns. Und ich bitte dich jetzt dafür, dass ja du diese Gemeinschaft einfach segnest, dass wir ja die Worte, die wir jetzt hören werden, aufnehmen, dass wir sie in unser Leben implementieren und einfach ja merken, wie du unsere Herzen jetzt hier veränderst. Amen. Ich habe eine Einstiegsfrage für dich. Warst du schon mal von etwas begeistert? So richtig begeistert? Und ich rede jetzt nicht davon, dass du mal irgendwo standest und dir gedacht hast, wow, toll, Mensch, da staune ich jetzt drüber. Nein, ich rede wirklich von einer Begeisterung, die sich durch dein Leben zieht, wo du sagst, ey, da geht mein Herz auf, da investiere ich gerne meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen einfach, weil das mich ja so begeistert, dass ich damit einfach Stunden verbringen kann. Vielleicht ist es bei dir dein Hobby, wo du sagst, boah, da gehe ich so auf, das könnte ich immer machen, das ist so toll, das würde ich am liebsten mit jedem teilen. Und vielleicht für andere Außenstehende ist es manchmal so, okay, komisch, es ist an sich eine nette Sache, aber wie du da drin jetzt aufgehst, das kann ich jetzt nicht. Wenn man so eine Erfahrung machen will, der ist voll herzlich gerne dazu eingeladen, nach der Predigt mal meine Freundin anzusprechen und sie mal über das Thema Eislaufen zu fragen. Sie ist so begeistert davon und es ist auch wunderbar, dass sie das ist, aber wenn sie mir davon erzählt, ist es häufig so, dass ich so denke, okay, ja, was redet sie denn da eigentlich? Es gibt den und den Schritt, es gibt den und den Sprung. Ich kann mir darunter aber nichts vorstellen. Er zeigt mir dann immer Videos und dann verstehe ich so ein bisschen mehr. Aber um ehrlich zu sein, ganz tief da rein komme ich nicht. Aber ich glaube, ich habe auch meine Sachen, wo ich auch voll begeistert bin, wo andere um mich herum vielleicht sagen, ja, es ist aber komisch, also was du da jetzt so toll finden kannst, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gehen wir auch mal weg von Hobbys. Gehen wir mal hin zu dem Thema Überzeugungen. Hey, vielleicht hast du Überzeugungen in deinem Leben, von denen du so begeistert bist, dass du die auch vertrittst, wenn andere dagegen sind. Wenn du mit anderen irgendwie in ja Diskurs stehst oder irgendwie mit denen ja eine Argumentation führst und du merkst, das andere Gegenüber, das ist nicht deiner Meinung oder es teilt nicht deine Überzeugung, aber du bist so begeistert davon und dass du das einfach ja weiter trotzdem vertrittst und ja, da standhaft bleibst. Und was ich mir für uns alle eigentlich wünsche, ist, dass wir auch so eine Überzeugung, eine Begeisterung für unseren Glauben haben. Ich hoffe, dass jeder, der drin sitzt, das Feuer einfach hat für Jesus, so begeistert ist von ihm, am liebsten auch Stunden über ihn erzählen könnte, so wie über unser Lieblingshobby oder über unsere Lieblingsüberzeugung und dass wir auch so mit diesem Glauben einstehen wie für manche Überzeugungen. Und jetzt mal ganz frei gesprochen, wenn du dann solche Hobbys hast oder auch in dein Glauben oder deine Begeisterung so feierst und so eingenommen bist davon, bist du vielleicht dem Ganzen auch nacheiferst? Bist du vielleicht eifersüchtig? Eifersucht, das ist ein Thema, das beziehungsweise auch ein Wort, was in unserer Gesellschaft eher erstmal negativ geprägt ist. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, auch im biblischen Kontext, werden wir merken, dass die Hingabe, was wir eingangs im Video gesehen haben, und Eifersucht so nah beieinander liegen, dass das eine wirklich so viel auch mit dem anderen zu tun hat und die beiden sich überhaupt nicht fremd sind. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes sieht erstmal nämlich ganz anders aus. Weil wenn man das Wort einfach mal nüchtern betrachtet, dann besteht es zum einen aus Eifern und zum anderen aus der Sucht. Also wir sind süchtig, etwas nachzueifern. Wir sind davon begeistert. Wir wollen einfach wollen uns für eine Sache einsetzen. Und wie schon der Martin am Anfang gesagt hat, ist Gott auch ein Eiferer. Und der eifert auch etwas ganz Bestimmtem nach. Und zwar dir. Gott eifert dir nach und will dich auch ganz haben. Und ja, wie sich das dann auch schon früh in der Bibel zeigt, wie er das bei seinem Volk Israel tut, da wollen wir jetzt einfach einsteigen in 2. Mose 34 ab den Versen 10 bis 14. Kurz im Kontext, Mose begegnet Gott auf dem Berg Sinai, um wieder neue Gesetzestafeln zu erhalten. Ich komme kurz später darauf zurück, warum diese Gesetzestafeln wieder neu gemacht wurden mussten. Ab Vers 10. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen. Von deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir Herr ausstoßen, die Amoriter, Kanaiter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre heiligen Pfähle umhauen. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein Eiferer, ein eifernder Gott ist er. Was sind das für letzte Worte, die da drin stehen? Gott sagt, er ist ein eifernder Gott. Er will das Volk für sich ganz alleine haben. Er will das Volk Israel alleine haben. Und er stellt hier in gewissermaßen Besitzansprüche auf dieses Volk. Er sagt, ich habe dieses Volk aus Ägypten rausgeführt, ich habe es versorgt in der Wüste, ich habe Wunder um Wunder getan und sie begehren immer mal wieder gegen mich auf und das finde ich schrecklich und ich möchte dieses Volk für mich alleine haben. Ich möchte, dass es ganz mir gehört. Und wichtig ist, dass in dem Fall die Bibel nicht von dieser Eifersucht spricht, die wir vielleicht heute als diese Sünde kennen. Ja, die wird auch nochmal aufgeführt in Galater, wo von der Sünde Eifersucht die Rede ist. Aber hier ist ein großer Unterschied. Wenn wir von dieser Sünde Eifersucht reden, dann reden wir meistens davon, dass wir etwas anderes sehen, was wir auch gerne haben wollen. Wo wir vielleicht andere beneiden oder wo wir einfach ja auf Dinge Ansprüche erheben, auf die wir keine haben. Aber hier ist der große Unterschied. Wenn Gott hier von seiner Eifersucht redet, redet er von einer Eifersucht, die ja etwas Positives ist, weil er etwas haben möchte, was ihm auch zu Recht zusteht. Eben sein Volk. Und es ist vielleicht ein bisschen schwierig greifbar. Ich glaube, am besten kann man das vergleichen, wenn man sich eine Ehe anschaut. Weil wenn man eine Ehe geschlossen hat, hat man einen Bund fürs Leben geschlossen und dann ist ein gewissermaßen ein Besitzanspruch auf die andere Person eben gültig. Und das heißt, wenn dein Partner dann, dein Ehemann, deine Ehefrau von jemand anderen dann begehrt wird und du das siehst, dann kannst du zu Recht auch eifersüchtig werden. Weil es ist dein Partner, ihr habt euch das Ja-Wort gegeben und so ist es eben auch mit Gott und seinem Volk. Sie haben sich das Ja-Wort gegeben, sie haben gesagt, du sollst mein Volk sein, sagt Gott, und das Volk antwortet mehrfach eigentlich drauf, ja, du bist unser Herr, und deshalb darf Gott in diesem Moment auch zu Recht eifersüchtig sein. Also wir sind eifersüchtig, wenn wir uns was anmaßen wollen, was uns gar nicht gehört, aber an sich ist Eifersucht im Sinne, wie es in der Bibel dasteht, bei Gott nichts Schlimmes, sondern es ist eigentlich was total Positives, weil es verbindet, ja, einfach dieses Nacheifern und die Liebe und Leidenschaft zu uns, die Gott empfindet für uns. Und ja, jetzt schauen wir uns auch mal an, wo diese Eifersucht dann herrührt, auch bei Gott. Weil was macht das Volk der Israeliten zwei Kapitel vorher? Wie schon gesagt, hat Mose das zweite Mal Steintafeln erhalten. Warum war das so? In 2. Mose 32 steht dann, dass ja, Mose das erste Mal auf den Berg gestiegen ist, um diese 10 Gebote, um die Gesetzestafeln von Gott zu erhalten. Und er läuft dann wieder den Berg runter, hört schon vom Lager Getose, Geschrei, Feiern. Und je mehr näher dem Lager kommt, desto mehr merkt er, okay, hier ist irgendwas falsch, hier läuft was nicht. Und dann sieht er, was die Israeliten getan haben. Während er oben auf dem Berg war, haben die Israeliten das goldene Kalb gebaut. Sie haben sich etwas gebaut, was ja sie anbeten, was sie an Gottes Stelle stellen. Und Mose sieht das, ist richtig sauer, logischerweise, nimmt die Steintafeln und zerbricht sie. Und Gott ist auch sauer. Und wie gesagt, zu Recht. Mose geht dahin zurück zu Gott und ringt mit Gott. Trotz, dass eben das Volk so was Schlimmes gemacht hat, ringt er mit denen, mit Gott darum, dass er eben die Israeliten nicht vernichtet, dass er weiter zu ihnen treu steht. Und schlussendlich, wie wir es kennen, lässt Gott eben ab davon, das Volk zu vernichten. Und er gibt wieder eine weitere Chance für die Israeliten, um sie in das gelobte Land zu führen. Und hat hier Gott eifersüchtig gehandelt? Ja. Hat er es zu Recht getan? Absolut, ja. Aber zeigt es auch, diese Tat seine große Liebe zu uns, dass er so eifersüchtig ist? Zeigt es, dass er ja einfach uns dann doch eine Chance gibt? Und ich denke, auf jeden Fall ja. Also diese Eifersucht ist nicht unbegründet, sie entspringt aus Liebe. Und obwohl Gott in dem Fall zu Recht sauer ist und die Israeliten ihn enttäuscht haben, schenkt er einen Neuanfang. Gott schenkt einen Neuanfang. Und vielleicht ist es jetzt bei dir so, dass du denkst, naja gut, ich baue jetzt keine goldenen Kälber. Glaube ich, die wenigsten von uns machen sowas. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Dinge in deinem Leben, wo wir diese Dinge an Gottes Stelle stellen, wo wir andere Sachen als wichtiger erachten als Gott, wo wir eigenen Plänen, eigenen Vorstellungen und Verhaltensweisen nachjagen, ohne sie mit Gott abzustimmen. Und uns interessiert dann auch eigentlich oft gar nicht, ob das Gott gut findet oder nicht, sondern wir sind meistens so, okay, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, ich finde das gut, lass mal Gott da raus. Noch schlimmer ist es, wenn wir vielleicht sogar eine Ahnung haben, ob das Gott vielleicht auch nicht so gut finden würde und wir es halt trotzdem tun. Aber das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, weil das Gottes Zorn entfacht. Hey, wir haben es immer noch mit dem gleichen Gott zu tun, der vor über 4000 Jahren mit den Israeliten unterwegs war. Und auch heute ist er der gleiche, der auch immer noch nicht gerne sieht, wenn wir ihn betrügen, wenn wir Dinge machen, die er nicht für gut hält und wir unsere eigenen Pläne schmieden und die einfach durchziehen, ohne es mit ihm abzusprechen. Und das ist eine Sache, die uns bewusst werden muss, dass es kein Spaß ist, sowas zu machen, sondern dass wir trotz, dass wir Neuanfänge leben dürfen, eben nicht das als Freifahrtsschein sehen und einfach trotzdem komplett ohne Gott weiterleben, sondern dass wir immer uns bewusst werden, hey, wir verletzen damit Gott, wir verletzen jemanden, dem wir unser Leben anvertraut haben und der auch sein Leben für uns gegeben hat. Und auch bei uns, wie bei den Israeliten damals, hätte Gott jederzeit das Recht zu sagen, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich möchte mich abwenden von dir und du kannst das alles alleine machen, aber Gott macht es Gott sei Dank nicht. Im Gegenteil sogar, er wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich sogar zu. Er wendet sich zu, indem er Jesus Christus vor 2000 Jahren auf die Erde geschickt hat und seinen eigenen Sohn gegeben hat für uns, damit wir eben die Möglichkeit der Vergebung haben, die Möglichkeit, unsere Verfehlungen immer wieder neu aufzubauen, immer wieder neu zu starten. Und er schenkt uns dann nicht nur eine zweite Chance, sondern auch die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste und immer so weiter. Weil wir immer wieder kommen dürfen zu ihm. Und ja, jetzt stellt sich dann eigentlich nur noch die Frage, wir bekommen diese Neustarts, aber was machst du daraus? Was machst du mit diesen Neustarts? Das ist meine Message an dich. Nutze deinen Neuanfang. Nutze deinen Neuanfang. Das heißt, du hast einen neuen Anfang erhalten. Ey, wie gut ist das denn? Wir haben einen guten Gott, der sagt, ja, du hast Verfehlungen gemacht, aber ich lasse dich nicht fallen. Wie Israel damals lässt Gott dich nicht fallen. Und wir dürfen neu starten. Aber auch dürfen wir nicht vergessen, dass unser Handeln auch Konsequenzen hat. Wenn wir vorher lesen vom goldenen Kalb in der Bibel, dann hat das extrem krasse Konsequenzen. Nachdem das goldene Kalb, ja, als Mose das gesehen hat, das goldene Kalb wurde gebaut, ruft er die Leviten zu sich, die durchs Lager gehen sollen und sollen dort 3000 eigene Menschen, eigene Volksmenschen umbringen. Also das sind natürlich extreme Folgen. Dieses Volk sündigt gegen Gott. Gott sieht es. Er lässt sich zwar wieder erbarmen, aber die Folgen bleiben trotzdem drastisch. In dem Fall sind es wirklich 3000 Leute, die sterben müssen. Und ich hoffe natürlich, in deinem Fall ist es nicht so, dass Leute gleich sterben, wenn du Verfehlungen machst. Aber wenn du auch mal dran denkst, wo hast du vielleicht Dinge getan, wo du anderen geschadet hast, wo du gemerkt hast, ich habe hier gegen Gott gehandelt und ja, das hat Folgen gehabt für eine andere Person, das hat Folgen gehabt für mich. Das ist einfach Fakt. Wenn wir gegen Gott ja, uns auflehnen, wird das Folgen haben. Und manche sind kleine, manche sind größer, aber in jedem Fall hat es welche. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu wissen, was wir aus diesen Fehlern lernen können. Dass wir, wenn wir sie machen, den Neuanfang geschenkt bekommen, dass wir dann aus diesen Fehlern lernen, den Neuanfang nutzen und dann sagen, ich möchte das nächste Mal mit Gott meine Pläne absprechen. Ich möchte das nächste Mal versuchen, besser in dieser Beziehung mit Gott zu sein, um eben wirklich ja sowas, wie es vielleicht einmal passiert ist, zu vermeiden, um einfach den Neustart, den Gott mir schenkt, nutzen zu können. Und was dazu nötig ist, das ist mein dritter und letzter Punkt, ist, dass wir uns ihm ganz hingeben. Hingabe ist super wichtig. Hingabe ist ganz wichtig, um einfach die Beziehung mit Gott leben zu können. Wie im Eingangsvideo haben wir gesehen, dass Gott alles für dich hingegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben, sein Eigen und das Größte, was er geben konnte, damit wir ewig leben dürfen, damit wir immer wieder zu ihm kommen können, Neuanfänge machen dürfen und dann auch diese Neuanfänge nutzen können. Und Gott ist eifersüchtig für dich. Gott ist nicht gegen dich, sondern Gott ist für dich. Er gab sein Bestes für dich, seinen eigenen Sohn, und er gab das jetzt nicht, weil er irgendeine Gegenleistung dafür haben wollte. Weil wir ihm dafür irgendwas bringen könnten, das können wir eh nicht. Wir können das eh nicht aufwiegen, was er für uns getan hat. Er tat es auch nicht, um zu zeigen, wie großartig oder mächtig er ist. Das braucht er auch niemanden zu beweisen. Er hat von uns nichts. Er braucht niemanden auch irgendwas zu beweisen. Er ist der Größte. Sondern er hat das rein aus Liebe zu dir und zu mir getan. Aus reiner Liebe, weil er uns so ja, sehr liebt, obwohl wir ihm nichts geben können, ihn schaden, ihn eifersüchtig machen, hat er gesagt, ich will trotzdem, dass du Gemeinschaft für immer mit mir hast. Und deswegen hat er Jesus auf diese Erde gesandt, um eben diese Möglichkeit zu schaffen, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Und das Beste, was wir auch daraus machen können, ist eben, dass wir uns ihm genauso auf die Art und Weise, wie er es getan hat, ihm hingeben. Und er will auch, dass wir uns ihm hingeben. In Markus 12, Vers 30 steht drin, da fragt ein Gelehrter, was ist das, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet dann darauf, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Hier nochmal diese Eifersuchtsstelle, wo es gesagt wird, hey, alleine, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sondern ich alleine soll das derjenige sein, den du anbetest. Und du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Wo ganz klar gesagt wird, hey, Gott möchte alles haben. Wir haben es im Einstiegsvideo gesehen, dass es darum geht, dass wir ihm wirklich alles geben. Dass wir nicht irgendwas zurückhalten, sondern dass wir ja bereit sind, wirklich uns zu öffnen, ihm Raum in unserem Leben zu geben und ihn wirken zu lassen, weil so kann er nur wirken. Wir können ihn klein halten, wir müssen nicht mit ihm unterwegs sein. Er liebt uns trotzdem genauso, aber das Beste ist, wenn wir Pläne mit ihm machen, wenn wir unsere Neuanfänge nutzen und wenn wir uns ihm damit ganz hingeben. Deswegen ist es einfach meine letzte Frage für dich. Was bist du bereit für ihn zu geben? Ich bete noch.